1 Talk. Jetzt mit Marco Schreil.
Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und ein besonderer Gruß an diesem Sonntag natürlich an alle Mütter zum Muttertag. Der Talk heute mit einer Frau, die eine waschechte Hessin ist. Deren Job es ist, Dinge aufzuschreiben. Krimis kann sie genauso gut wie Drehbücher. In ihrem aktuellen Buch analysiert sie unsere deutsche Gesellschaft. Das Buch heißt Deutsch nicht dumpf. Und ich rede von Thea Dorn, die mir gegenüber sitzt. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wie stolz wäre Ihre Mutter denn auf das, was Sie hier aufgeschrieben haben?
Na, Sie fangen ja gleich mit der allerschwierigsten Frage an. Meine Mutter ist ziemlich genau 10 Jahre tot, etwas mehr ist es her. Und ich vermute, meine Mutter würde dieses Buch sehr mögen. Sie hat mich erstmal überhaupt zum Lesen gebracht. Also meine Mutter selber war die erste in ihrer gesamten Familie, die Abitur gemacht hat, als älteste Tochter. Dass sie das Mädchen war, störte keinen. Sie durfte als erste auf ein altsprachliches Gymnasium, hat als erste dann natürlich auch weitere akademische Bildung, war promoviert. Das Fräulein Scherer, wie man sie damals nannte, war sozusagen der Schrecken der BASF in Ludwigshafen. Und sie war in dem Sinne gar keine typische Bildungsbürgerin, obwohl sie akademische Bildung hatte. Aber ich glaube, sie wäre gerne eher, also sie hat immer gerne gelesen, ist ins Theater. Und das hat sie dann alles bei mir, wenn man so will, abgeladen. Also ich wurde mit Büchern zugeworfen, da konnte ich noch gar nicht richtig lesen. Und wurde darüber natürlich auch sehr vertraut gemacht mit deutscher Kultur.
Sie haben es gerade gesagt, Ihre Mutter seit gut 10 Jahren verstorben. Hat dieser Muttertag für Sie eigentlich noch irgendeine Bedeutung oder ist es heute ein Sonntag wie jeder andere auch?
Ja, also als ich jetzt an dem letzten Buch sah, jährte sich der Todestag meiner Mutter, der Bestattungstag jährte sich. Das waren dann eher die Tage, wo ich an sie sehr gedacht habe, wie ich überhaupt beim ganzen Schreiben viel an sie gedacht habe. Und mit solchen rituellen Tagen wie Muttertag hatten wir es auch früher schon nicht so richtig zu den Zeiten, wo sie noch gelebt hat. Deshalb, nö.
Dann machen wir uns einfach 2 tolle Stunden. Thea Dorn, die Autorin, die Schriftstellerin, ist zu Gast heute im hr1 Talk bis 12.
hr1. Genau meins.
Die Schriftstellerin Thea Dorn ist mein Gast heute im hr1 Talk. Ihr aktuelles Buch heißt Deutsch nicht dumpf. Ist es eine Feststellung oder ist es eine Aufforderung?
Es ist deutlich eine Aufforderung. Das Deutsche kann wunderbar sein. Die deutsche Sprache ist ja eine sehr komplizierte, sehr merkwürdige Sprache, wie jeder feststellt, der versucht, sie zu lernen. Oder wenn man als Deutscher versucht, einem Ausländer, der gerade Deutsch lernt, die Feinheiten von Aussprache bis Grammatik klarzumachen, da komme ich selber ab und zu mal ins Schleudern, warum man
geht,
sagt,
glaube ich, jedem so.
Das ist ein Weg, aber ich gehe weg. Also allein so eine banale Aussprachesache wird genau gleich geschrieben. Jetzt erklären Sie mal jemandem, warum man einmal Weg und einmal weg sagt. Aha. Ganz schwierige Sachen oder auch Präpositionen, also wann kommt auf und wo und zu und in, ganz furchtbar. Das Deutsche hat natürlich auch wunderbare, zarte Seiten. Es gibt zauberhafte Gedichte in deutscher Sprache. Und das Deutsche hat natürlich auch einen sehr derben Zug. Fangen Sie schon an mit einem wie Luther, unser guter alter Martin Luther. Der konnte beides. Der konnte ganz wunderbare, zarte Bilder, meinetwegen, wenn er die Psalmen übersetzt hat. Und dann konnte der lospoltern mit Schimpfwörtern.
Ja, da konnte er auch gut werfen, angeblich.
Das mit dem Tintenfass, meinen Sie, das soll ja ein Gerücht sein, habe ich gehört. Ich glaube, das stimmt gar nicht, dass da wirklich der Teufel war.
Das, was hier draufsteht, ist kein Gerücht, das ist Tatsache. Sie schreiben nämlich drunter als Untertitel ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten. Heißt also, es wird nicht jeder kapieren, was Sie schreiben?
Das ist nicht der Punkt. Also natürlich habe ich die Hoffnung, dass sehr, sehr viele Menschen verstehen können, was ich in diesem Buch schreibe. Ich beobachte seit einer Weile in diesem Land einiges. Wir hatten ja durchaus Jahrzehnte, ich bin 1970 geboren und bin in der Stimmung groß geworden, dass das ganze Thema Deutschland, wer sind wir, was ist Deutsch, dürfen wir darüber überhaupt nachdenken, war quasi tabu. Mhm. Und seit einer Weile, Stichwort eine hässliche Partei wie die AfD, machen wir die Erfahrung, dass dieses Thema jetzt sehr aggressiv plötzlich wieder dasteht. Oder nehmen Sie Aktionen wie die, die gerade die bayerische CSU veranstaltet, wo auf einmal merkwürdige Dinge behauptet werden als ein Kampfsymbol für das Deutsche.
Das Kruzifix.
Fall ist es das Kruzifix, wo man sagt, naja, also besonders deutsch ist das A nicht. Und wenn dann auch noch Herr Söder es fertig bringt zu behaupten, das sei außerdem ein Symbol für den säkularen Rechtsstaat, frage ich mich, ob er das mit dem Wahlkreuz irgendwie verwechselt.
Also, aber wer bestimmt denn, was deutsch ist?
Naja, bestimmen braucht man das nicht. Die Frage ist, wer denkt drüber nach und wie denkt man drüber nach? Es gibt ja diese kosmopolitisch schicke Haltung, die sagt eben, gibt's doch alles nicht, brauchen wir alles nicht, ist doch Quatsch. Also das bisschen Kino, was ich mir angucke, streame ich bei Netflix. Falls ich mal einen Roman lese, ist es Haruki Murakami. Essen tue ich eh nur italienisch und indisch. So.
Zack, ist alles weg.
Wofür brauche ich überhaupt noch was Deutsches? Und diese Haltung, in Teilen kenne ich die selber, meine Güte, ich lebe seit über 20 Jahren in Berlin und wir sind eine relativ kosmopolitische Stadt. Also ich hocke jetzt auch nicht irgendwie im Dirndl auf der Scholle und höre von morgens bis abends abwechselnd Wagner und Schubert. Das ist natürlich Unsinn. Dennoch habe ich gemerkt, dass es ein Kern, eine engere Beziehung zu Dingen gibt, dass es gut ist, wenn man den kennt und sich dessen bewusst ist und auch auf den immer wieder zurückgreifen kann.
Sollen wir uns wirklich dessen bewusst sein, dass wir Deutschen pünktlich sind, dass wir strebsam sind? Weil das behaupten ja die Ausländer. Also wenn wir im Ausland unterwegs sind, dann sagen die ja das sofort.
Das sind die ersten Zuschreibungen, die den Ausländern über Deutsche einfallen. Die stimmen mal mehr, mal
ich
weniger.
Ich komme fast immer zu spät.
Sie waren heute aber wahnsinnig pünktlich.
Ja klar, zu einer Sendung ist das wichtig. Nein, aber es ist so, ich frage mich, ob dieser Deutschbegriff eigentlich immer von den anderen nur geprägt wird und gar nicht von uns selbst.
Naja, das ist genau das Gleiche wie mit Individuen. Es gibt ein ganz einfaches Spiel, wo man sich, glaube ich, klar machen kann, dass es sowas gibt, wie, ich sage niemals deutsches Wesen oder sowas, aber dass es doch Eigenheiten gibt, die man erkennen kann. Nehmen Sie so ein Spiel wie Wer bin ich? Das kann man ja auch mit Ländern spielen. Mhm. Wenn wir jetzt vorstellen, also wir spielen Wer bin ich und es geht nicht um eine Person oder ein Land. Und dann fragen Sie sowas wie, trinkst du gerne Bier?
Ja.
Würde ich sagen, ja. Dann fragt man als nächstes, spielst du gerne Fußball?
Ja.
Ja, das kann jetzt immer noch fast die halbe Welt sein. Na, sagen wir mal, Saudi-Arabien ist es wahrscheinlich schon nicht mehr, weil
Argentinien könnte aber noch dabei sein.
Argentinien, Brasilien, wobei ich weiß nicht, wie viel Bier, doch trinken die auch. Ja. So. Dann würde ich als nächstes fragen.
Verliert ihr häufig?
Das ist jetzt. Nee, wir wechseln jetzt mal das Feld. Ich würde dann als nächstes fragen: Stehen bei dir die meisten Opernhäuser der Welt?
Okay, alles klar. Dann würde Brasilien wahrscheinlich ausscheiden.
Dann wäre fast alles draußen. Dann kann man noch so fragen, gibt es in deinem Land ein generelles Tempolimit auf Autobahnen?
Mhm.
Und schon kann eigentlich nur noch ein einziges, wenn Sie diese Kombi an Merkmalen nehmen, die an, worauf ich hinaus will. Mhm. Es gibt tatsächlich, so wie man mit einem Menschen Wer bin ich spielen kann, kann man das mit Ländern machen. Und natürlich gibt es große Nähen. Gerade zu einem Nachbarland wie Österreich haben wir unglaublich viele Ähnlichkeiten.
Gut, die können nicht Fußball spielen.
Das sagen Sie jetzt. Sind Sie eigentlich dabei bei der WM?
Ist mir relativ egal. Ich glaube, nein.
Sie sehen, hier sitzen zwei komplette Fußballprofis im Studio.
Ja, ich sollte es eigentlich wissen. Egal, wir können das gleich mal nachschlagen. Thea Dorn ist zu Gast im HR1 Talk. Ich weiß, was Sie mit Deutsch meinen.
HR1.
Wir haben gerade nachgeguckt und wir waren uns relativ sicher, dass die Österreicher nicht bei der Fußballweltmeisterschaft dabei sind. Sie sind wirklich nicht dabei. Und wir haben jetzt auch geklärt, wer spielt gleich in der deutschen Gruppe, Thea Dorn?
Los geht's gegen Mexiko,
richtig,
würde ich sagen, an einem Sonntag. Und dann sind Skandinavien, Schweden?
Schweden. Südkorea,
ja.
Richtig. Dann haben wir das jetzt einmal geklärt. Thea Dorn ist zu Gast im HR1 Talk. Wir reden aber eigentlich über ihr Buch. Deutsch nicht dumpf heißt dieses Buch. Ist gerade rausgekommen. Diese Heimatdiskussion, die gerade geführt wird, geht die Ihnen eigentlich manchmal auf den Zeiger?
Wenn sie klug geführt wird, überhaupt nicht. Ich finde, Heimat ist ein wunderbares deutsches Wort. Es gibt herrliche Beschreibungen, was Heimat ist. Von dem guten alten Johann Gottfried Herder stammt zum Beispiel die Definition von Heimat. Heimat ist der Ort, an dem ich mich nicht erklären muss.
Mhm.
Und das finde ich eine ziemlich kluge Beschreibung. Ich komme ja, wie bereits gesagt, aus Hessen. Und ich merke zum Beispiel, obwohl ich jetzt seit also mehr als die Hälfte meines Lebens hier in Berlin verbracht habe, wenn ich dann in Frankfurt bin und ich bin in Sachsenhausen und sitze da in der Appleboy-Kneipe, ich verstehe alles, ich verstehe sofort, wie es dazugeht. Das hat dann auch mit Essen zu tun. Also wenn
Essen,
Sie mir einen Handkäse, Sie kommen ja aus Erfurt, oder? Also
ich bin gebürtiger Erfurter, ja. Ich bin in Thüringen groß geworden, aber natürlich grüne Soße in Hessen.
Ja, das Tollste
einmal
überhaupt.
Einmal reinlegen, bitte.
Genau. Also und das oder also Handkäse ist ja immer viel heikler, weil es ist mir noch nie gelungen, jemanden, der nicht mit Handkäse aufgewachsen ist, die Leute wollen denken immer, man will sie umbringen, wenn man denen
Handkäse das auf den Tisch zu stellen,
genau.
Der hält sich die Nase zu.
Also das ist sowas, wo ich glaube, also Handkäse ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel für Heimat, weil das hat man entweder als Prägung in der Kindheit mitgekriegt oder man lernt es später auch nicht mehr.
Aber wie gefährlich ist denn diese Heimatdiskussion auch?
Naja, Heimat ist natürlich, weil es so viel mit den eigenen Erfahrungen und der Kindheit zu tun hat, erstmal ganz private Sache. Und wenn die jetzt aufs politische Feld gezerrt wird, um zu sagen, wir müssen irgendwie einen aggressiven Heimatschutz in dem Sinne betreiben, dass wir plötzlich anfangen rumzupöbeln in Richtung von Menschen, die andere Herkünfte, andere
Heimat. Dann werden wir aggressiv.
Heimat, das ist furchtbar und das hat auch Heimat nicht verdient. Die schönsten Gedichte über Heimat in deutscher Sprache sind allesamt von, in dem Fall Männern, die ihre Heimat verloren haben. Nehmen Sie jemanden wie den Dichter Eichendorff, der kam aus Schlesien, seine Eltern waren bankrott, mussten das Anwesen verkaufen. Der musste sein Geld in preußischen Amtsstuben verdienen im 19. Jahrhundert und der hat so schöne, zarte Heimatgedichte vertont, also eher geschrieben, die später vertont wurden. Das ist das Gegenteil davon, wenn sich jetzt jemand hinstellt und als erste Aktion, indem er Heimatminister irgendwie so einen Satz sagt wie, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das ist kein Schutz, kein Bewahren von Heimat.
Ist es dann ein aufgeklärter Patriot, wer das sagt?
Der Islam gehört nicht zu. Das ist diese Kategorie Sätze. Ich glaube, die sind so falsch, dass noch nicht mal der gegenteilige Satz wahr ist. Also Herr Wulff hatte ja vor einigen Jahren, als er Bundespräsident war, gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Jetzt heißt der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich halte beide Sätze für vollkommen sinnfrei. Ein aufgeklärter Patriot würde erst mal nachfragen, welche Aspekte des Islam sind kompatibel mit dem Leben, wie wir es hier führen. Und da kommt man schon in viel differenziertere Fragen rein, wo man sagt, natürlich, ein radikaler politischer Islam hat hier nichts verloren. Und natürlich stimmt es auch erstmal, unser Land ist historisch nicht geprägt. Das heißt aber natürlich überhaupt nicht, dass es ein unglaublich reizvolles Projekt wäre, gerade in einem Land wie Deutschland, an einer Form eines europäischen Islam zu arbeiten, also hier im Land der Reformation. Wenn es gelingen könnte, reformatorische Züge in den Islam hineinzutragen, das fände ich wunderbar. Und das sind sinnvolle Diskussionen, nicht gehört dazu, ja oder nein. Das sind diese falschen Weichenstellungen, in die ganz viele Diskurse bei uns geraten. Und wo es, glaube ich, außer dass man sich gegenseitig irgendwann den Bierkrug über den Kopf haut oder was anderes über den Kopf haut, eigentlich auch keinen Ausweg mehr gibt.
Ist es eine gute deutsche Tugend, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, was wir gerade hatten, zu sagen, wir sind Weltmeister im Fußball?
Naja, das ist ja so ein bisschen rührend. Also das Thema Fußball ist besetzt, wenn Sie so wollen, im deutschen Gemüt schon immer, also ist schon immer so eine Selbstbewusstseinsspritze gewesen. Wir sind beide zu jung, um dabei gewesen zu sein, aber das berühmte Wunder von Bern, da geisterte ja im Anschluss auf einmal dieser Satz wiederum, jetzt sind wir wieder wer. Also die Deutschen, die sich verbrecherisch verrannt haben, die wirklich moralisch, politisch, ökonomisch bankrott waren, wie ein Land nur bankrott sein kann. Und auf einmal hatte dieser scheinbar völlig neutrale Fußball wie so eine Erlöserfunktion zu sagen. Also dieses verbrecherische Land, was zu Recht erstmal als geächtetes Land dastand, auf einmal darf es wieder so was Ähnliches, Vorsichtiges haben, wie sagen, naja, guck mal, aber Fußball, da sind wir doch gut, das können wir doch, da kann man uns doch toll finden. Und wir selber uns vielleicht auch. Und dagegen habe ich auch erstmal gar nichts. Das tun andere Länder genauso. Also ich glaube nur, dass wir damit alleine eben nicht weiterkommen.
Der Talk mit Marco Schreil und mit Thea Dorn. Was Sie schreiben, haben wir gerade besprochen. Jetzt erfahren wir, was Sie hören. Welche Musik mögen Sie?
Ich bin schwer geprägt von der Klassik. Das ist einfach erstmal so. Also in den 80er Jahren habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal heimlich eine Police-Schallplatte gekauft. Das fanden meine Eltern aber unmöglich. Also die durfte ich nur ganz heimlich
hören.
Also
die waren stolz, dass sie Klassik mochten als Kind.
Ja, so kann man das auch wieder nicht sagen, weil also ich war dann so fanatisch. Also ich habe mich wochenendweise eingesperrt und habe Richard Wagners Ring des Nibelungen. Je nach Aufnahme dauert das so 14,5, 15,5, 16.
Freiwillig.
Von morgens bis nachts durchgehört. Kühlschrank leergeräumt, Kinderzimmertür abgeschlossen.
Was ist schiefgegangen, Frau Dorn?
Diese Frage hat mein Vater sich auch schon des Öfteren gestellt. Was haben wir falsch gemacht? Deshalb, also ich bin sehr, sehr klar mit klassischer und dann vor allem, also in frühen Jahren, ich war so eins von diesen Blockflötenmädchen, also lange Barockmusik an der Blockflöte bis zum Vivaldi-Konzert hinauf. Dann aber, weil mir das alles nicht expressiv genug war, da war mir nicht genug Leidenschaft und Kraft dahinter, dann ging es eben in die Oper, so als ich 12, 13 war. Und das fanden meine Eltern prinzipiell schon gut, dass ich lieber mich in der Oper rumtrieb als in der Disco.
Und dann musste The Police herhalten.
Ja, aber so gesagt, so richtig glücklich waren die damit auch nicht, dass ihre Tochter sich dann, also wir haben sie ja im letzten Jahr im Zuge einer MeToo-Debatte erlebt, wie anrüchig es zugehen kann in solchen Opernhäusern. Das ahnten meine Eltern bereits in den 80ern und deshalb war es ihnen nicht so recht, wenn ihre Tochter da rumspringt.
Also mögen Sie Sting?
Ich fand Sting damals richtig gut. Dann hatte ich auch, glaube ich, so eine neue deutsche Welle-Platte. Das musste man ja dann irgendwie so in den 80ern haben, wenn man nicht völlig der Nerd sein wollte unter seinesgleichen. Also irgendwie sowas flog dann auch rum. Und ich muss sagen, ich glaube, die ersten, also so richtig für mich quasi entdeckt, dass es eine Musik jenseits der Klassik gibt, das passierte erst in den 90ern. Und dann habe ich da auch nachgearbeitet, ordentlich wie ich bin, und habe dann mich wahnsinnig verliebt in Leonard Cohen, Nick Cave. Fand ich dann ganz groß. Madonna habe ich auch dann irgendwann ganz viel. Also ich habe dann irgendwie eine Weile alle Madonna-Alben gehört. Also da kamen auf einmal Namen, die vielleicht allgemeiner bekannt sind oder weitergeteilt werden als meine Leidenschaft.
Den Namen, den habe ich jetzt gerade gehört. Nick Cave. Henry Lee steht auf Ihrer Wunschliste ziemlich weit oben. Das würden wir jetzt gern spielen. Aus dem Album Murder Ballads. Warum ist es so toll?
Das ist ein Duett, ein Balladenduett, wie wir gleich hören werden. Und das lohnt sich sehr genau auf den Text zu hören, beziehungsweise wenn man ihn nicht versteht, parallel unter Lyrics im Internet zu googeln, weil das klingt unglaublich elegisch, zart, sanft und es ist aber sehr, sehr böse und das verrate ich aber jetzt vorher vielleicht gar nicht. Weil
das können alle jetzt ja noch schaffen. Wir geben noch so ein paar Sekunden
wir quatschen
Zeit.
Noch also so ein bisschen, also
Sie können sich
Sie
Nick Cave, N-I-C-K, Cave, C-A-V-E, Henry Lee heißt der Titel und dann Lyrics kommt jetzt bei...
Genau.
und Google, aber es gibt auch noch andere Suchmaschinen.
Man denkt, es ist ein elegisches, vielleicht irisches Volkslied oder sowas, wie es klingt.
Dann hören wir es uns jetzt
an. Und das Album heißt aber eben Achtung, Mörderballaden. Und das sollte man ernst nehmen.
Ja. Thea Dorn im HR1 Talk. Thea Dorn im Talk in HR1. Frau Dorn, Sie sind viel. Wir haben gerade festgestellt, ansatzweise Fußball begeistert. Also
mehr begeistert als kompetent, sagen wir es so.
Sie können Drehbücher schreiben. Sie sind Journalistin. Sie können moderieren. Sie sind Literaturexpertin im Fernsehen. Die Kernkompetenz liegt aber in der Schriftstellerin Thea Dorn. Wer hat Sie denn zum Schreiben gebracht?
Ich glaube, mich selber und die schiere Not, dass ich immer merkte, egal was ich sonst mache, es ist nicht richtig.
Zum Beispiel.
Die große Leidenschaft, ich wollte unbedingt Sängerin werden. Eben. Und ich wollte natürlich nur und unbedingt Wagner singen. Und das hat diese Stimme aber leider nicht hergegeben. Gut, deshalb platzte dieser Sängertraum langsam. Und dann habe ich, auch damit die Eltern Ruhe geben, brav akademisch studiert. Und da war mir relativ schnell klar, Germanistik ertrage ich nicht. Also in dieser Weise sich mit Literatur. Nee, also Literatur war für mich auch immer ein sinnlicher und auch rauschhafter. Also das trocken zu analysieren, war es nicht. Also wenn sauber, trocken Dinge analysieren, dann lieber gleich dahin, wo es herkommt, nämlich in die Philosophie. Mhm. Und das habe ich dann ja auch also am Anfang relativ später durchaus ernsthaft studiert und merkte aber nach 3 Jahren, 4 Jahren, also so nach dem 6., 8. Semester, das kann es nicht sein im Leben. Und dann habe ich mich hingesetzt und meinen ersten Krimi geschrieben, der damit beginnt, dass ein Professor aufgeteilt und in 54 Postfächer, also er ist vorher schon tot, in 54 Postfächer zerlegt wird. Und dann beginnt der Roman mit einer etwas längeren Überlegung, ob das jetzt eine gerechte Verteilung ist oder nicht.
Also sehr, sehr blutrünstig. Da können wir nachher noch ein kleines bisschen drüber sprechen, wie das zustande kommt. Ich würde sehr gern noch ein bisschen über Ihre familiären Verhältnisse reden. Denn wenn Vater Professor der Volkswirtschaftslehre war und Mutter in der Geschäftsführung eines Hotels in Frankfurt gearbeitet hat, haben die das mit dieser Feingeisterei doch bestimmt nicht so doll gefunden? Die wollten doch bestimmt eher, dass sie im Finanzministerium landen.
Nee, nicht ganz. Also ich glaube, der Traum meiner Mutter wäre gewesen, Staatsanwältin. Das ist ja alles eine wahnsinnig komplizierte und traurige Frage, was so ein Verhältnis von Eltern zu Kindern ist. Als meine Mutter gestorben ist und ich dann auch anfing, ihre Sachen aufzulösen, also was sie da alles so bei sich hatte, ich habe nie gewusst, dass die wirklich jeden verdammten Zeitungsartikel gesammelt hatte, in dem es irgendwie um einen Auftritt von mir, eine Lesung, also was sie so in die Hände bekommen hat, hatte sie alles aufgeklebt und irgendwie gesammelt. Da habe ich im Nachhinein geheult.
Aber offenbar wollten ihre Eltern ja wirklich, dass sie eine Gute werden, denn sie sind in Frankfurt nicht aufs Gymnasium, sondern aufs Lessing-Gymnasium gegangen. Und wer sich auskennt, weiß, da gehen die
ja
mal landen sollen.
Naja, dazu muss man 2 Sachen sagen. Also meine Mutter stammt selber wirklich aus sehr kleinen Verhältnissen. Also ihre beiden Eltern hatten gerade mal Volksschule. Und ihr Vater war aber, obwohl er selber nur Volksschulabschluss hatte, hatte einen sehr, sehr großen Bildungsehrgeiz. Der ist zum Holzhacken in den Hof und hat dabei Schiller rezitiert, obwohl er wirklich nur ein kleiner Bahnangestellter war. Und deshalb war es dem ganz wichtig, dass seine Tochter, und da war es ihm auch egal, dass es ein Mädchen ist und kein Junge, seine Tochter sollte aufs humanistisch-altsprachliche Gymnasium. Und da meine Mutter das als einen so unglaublichen Sprung in ihrem Leben wahrgenommen hat, dass sie von ihrem kleinbürgerlichen Vater auf ein altsprachliches Gymnasium geschickt wurde, war völlig klar, ihre Kinder werden auch mal auf ein altsprachliches Gymnasium gehen. Und ich muss im Nachhinein sagen, sie hatte wahnsinnig recht. Also mir tut es in der Seele weh, wenn ich erlebe oder höre, dass Fächer wie Latein und Griechisch demnächst ja, also ich meine, tot sind die Sprachen schon eine Weile, dass sie nun wirklich auch am Aussterben sind, wo ich denke, wie sollen wir uns für sowas wie eine europäische Idee, einen europäischen Gedanken begeistern, was ja politisch durchaus wünschenswert oder nötig wäre, wenn wir überhaupt keine Ahnung mehr haben, was die geistigen Grundlagen sind.
Aber Latein tut so weh mit 14.
Nein, da muss man durch, Herr Schreil. Das ist sozusagen, da sind wir an einem interessanten Punkt. Also meine Mutter war sicher, hat es manchmal mit ihrem Leistungsdruck übertrieben. Das kann man sicher sagen. Das wird sie mir auch im Jenseits nicht übel nehmen. Sie hat teilweise Leistungsterror veranstaltet und das war sicher manchmal zu viel.
A, am A, bumm, alle anderen auch.
Und aber trotzdem, dieses Gegenteilige, zu sagen, man darf die armen Kleinen bloß nicht überfordern, muss erstmal ihren Bedürfnissen entgegenkommen. Und wenn die halt lieber falsch schreiben, dann muss man sie erstmal falsch schreiben lassen und ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, du bist trotzdem ein ganz toller. Ganz ehrlich, ich halte davon nichts. Ich glaube, dass uns das in katastrophale Abwege führt, wenn es nicht ein bestimmtes Niveau gibt, von dem wir sagen, das wollen wir versuchen zu halten. Und ich finde, wenn man ein guter Europäer sein will, gehört es dazu, dass man auch ungefähr eine Ahnung hat, wie diese Geschichte dieses Kontinents in, weil es ist ja nicht nur eine reine Sprache, man lernt ja darüber auch was über die Kultur. Und wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie meinetwegen eine griechische Mythologie oder eine römische Mythologie aussah, wie die Demokratie in Athen anfing, wenn man das alles noch nie gehört hat, glaube ich, ist es ganz, ganz schwer, ein triftiges Verhältnis zu Europa zu haben.
Thea Dorn ist da, der HR1-Talk mit einer bedeutenden Schreiberin. Das muss man einfach so sagen, die auch erklären kann, was sie schreibt. Mögen Sie Überraschungen?
Das kommt immer auf die
sie
Umstände
kriegen eine.
An. Okay.
Sie kriegen jetzt eine akustische, okay. Und zwar von einer Frau, die noch so eine kleine, süße, nennen wir es Rechnung, mit Ihnen aufhat.
Oh,
fällt
ja.
Ihnen jemand ein?
Da fallen mir, glaube ich, viele ein. Aber
wollen wir Sie kurz was sagen lassen? Hallo in die Leitung, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Wie sieht denn die Rechnung aus?
Die Rechnung ist, Überraschungen werden mit Überraschungen vergolten. Das muss das Spiel sein.
Mhm. Wie ging denn dieser erste Teil los? Beschreiben Sie doch mal, an welcher Stelle waren Sie das Opfer?
Ich war das Opfer, dass Thea Dorn gesagt hat, sie sei unwahrscheinlich dolle krank.
Und dann hat man sie auf eine Bühne gebracht, sie haben eine Auszeichnung bekommen und dann kam sie doch durch die Tür, oder?
Ja, und zwar total gesund.
Und jetzt wissen Sie inzwischen, wer es ist, oder Frau Dorn?
Natürlich, mein Lieblingsteufel ist in der Leitung. Hi, Bibi.
Hallo, Nalu.
Das ist die Schauspielerin Bibiana Beklau, die, das müssen wir erklären ganz schnell, die ihr Buch Die Unglückseligen eingesprochen hat als Hörbuch. Und Frau Beklau, ist das richtig? Sie haben den Deutschen Hörbuchpreis dafür bekommen, richtig?
Ja, dank sozusagen dann, ne? Thea, dir.
Ja, aber ich muss jetzt, also wir haben uns seit einer Weile nicht gehört, deshalb muss ich einmal sagen, dass ich jetzt erst begreife, Bibi, was du mit diesem Hörbuch, das sind nämlich, glaube ich, knapp 19 Stunden und nicht so ein ganz leichter Text. Ich habe jetzt zu meinem aktuellen Ding das selber eingelesen und ich war noch nie so fertig in der Welt wie nach diesen 5 oder 6 Tagen.
Stimmt, da hatten wir kurz korrespondiert.
Das
und
ist
irgendwie sagt,
oh unglaublich.
Gott, oh
Gott. Das macht man sich, wenn man so irgendwie easy am Herd steht oder Auto fährt oder bügelt und dabei so ein bisschen Hörbuch weghört, macht man sich das wirklich überhaupt nicht klar, was das für unfassbare Leistungen sind, die Menschen wie Frau Beklau da im Tonstudio vollbringen.
Frau Beklau, Sie treffen aufeinander für Die Unglückseligen, obwohl Sie sich ja eigentlich schon ein halbes Leben kennen. In Hamburg haben Sie doch quasi schon zusammengearbeitet, oder?
Nee, in Hamburg haben wir eben nicht zusammengearbeitet, sondern ich bin ab und zu mal an der Dramaturgieabteilung des Theaters, an dem ich nicht fest angestellt war, vorbeigegangen. Und da war immer eine sehr schöne Frau mit feuerroten Haaren und die fand ich immer ganz toll. Und da habe ich mich aber nie getraut, sie anzusprechen oder so. Ja, das war unsere allererste Begegnung, also so ein bisschen aneinander vorbeigeschlichen. Und in Zürich sind wir uns dann das eine oder andere Mal auch im Theater dann begegnet. Dann habe ich mal ab und zu Filme gesehen, da stand dann Drehbuch Thea Dorn. Ja, und plötzlich blühte das dann in München wieder auf.
Als wir Sie, Frau Beklau, angefragt haben, ob Sie der akustische Überraschungseffekt hier in der Sendung sein können, haben Sie sofort Ja gesagt. Sie haben uns diese Geschichte erzählt vom Hörbuchpreis. Was zeichnet diese Frau, die mir gegenüber sitzt, denn aus?
Ich glaube, ihre Haltung, also dass Thea eine Frau ist, die wirklich Haltung hat und auch ihre Haltung dann erklären kann, wie auch ihre Bücher. Also dass es nicht irgendwie ein Irgendwie und Irgendwas ist, sondern dass das die Haltung auch als Setzung ist und da kann man sich dann abreiben und sich auch dran verhalten. Das schätze ich sehr. Ich mag die Eleganz und Eloquenz natürlich wahnsinnig und finde es immer wunderbar, wenn Thea frei spricht auf einem Podium. Eine bestimmte Form von offener Klugheit, die nicht überheblich ist und nicht prätentiös, sondern tatsächlich so von Herzen kommt und das finde ich sexy.
Das ist sehr schön, wie Sie das sagen. Die Schauspielerin Bibiana Beklau ist am hr1-Telefon als Überraschungsgast für Thea Dorn, die Schriftstellerin, die zu Gast ist heute. Eins müssen wir noch klären. Wer von Ihnen beiden verträgt mehr Gin Tonic?
Das ist noch nicht abschließend geklärt. Wir versuchen das noch herauszufinden.
Frau Beklau, herzlichen Dank. Schönen Sonntag.
Ja, ganz kurz noch, Thea, wir müssen uns noch kurz schließen wegen Faust in München dann, ne?
So. Genau,
ja,
wir müssen
genau.
Noch ein bisschen Kalender machen. Genau,
das ist ja im Juni oder so.
Genau, im Juni sind wir nämlich zusammen fausthalber in München. Und da müssen wir noch was besprechen, aber das machen wir vielleicht jetzt nicht im Radio.
Dann spielen wir ein bisschen Musik und ein bisschen Nachrichten und Sie können sich verabreden. Thea Dorn ist zu Gast im HR1 Talk. Danke.
Ciao, danke auch.
Tschüss.
Ciao, ihr beiden.
Ciao, ciao.
Tschüss.
HR1 Talk. Jetzt mit Marco Schreil.
Und zu Gast ist die Schriftstellerin Thea Dorn, eine Hessin, in Offenbach geboren. Wir haben gerade über ihre Schulzeit in Frankfurt schon gesprochen. Da waren sie Christiane Scherer. 1994 kam, wenn mich nicht alles täuscht, ihr erster Roman raus, den sie veröffentlicht haben, da schon unter Thea Dorn. Sie müssen schon sehr früh ganz überzeugt gewesen sein, dass das was wird mit dieser Karriere, dass sie sich
Im
das
Gegenteil. Nee. Das war am Anfang ein reines Schutzmanöver. Als ich das Buch geschrieben habe,
sie wollten nicht erkannt werden.
Ja, also als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, der am Philosophischen Institut der FU Berlin spielt und eben mit einem kleine Plastikbeutel zerteilten Professor beginnt, dachte ich, ich will ja an diesem Institut noch einen Abschluss machen. Es wäre vielleicht hilfreich, wenn nicht jeder weiß, dass dieses Buch von mir stammt. Und deshalb saß ich mit Freunden nachts in der Kneipe und habe gesagt, Kinder, ihr glaubt es nicht, dieses Buch wird tatsächlich von einem Verlag genommen. Es wird gedruckt und jetzt war mir dann doch ein bisschen mulmig.
Und dann haben Sie gedacht, hier so 2x4 Buchstaben sieht ganz schön aus.
Naja, also ich hatte bereits größenwahnsinnig, wie ich als Jugendliche war, heute nicht mehr bin, mich im Abitur über Theodor W. Adorno prüfen lassen. Also der spielte schon immer eine große Rolle. Bis heute ist er mir einer der liebsten und teuersten Denker, die wir im Deutschen hatten im letzten Jahrhundert. Und natürlich, ja, mein Gott, ich war jung und neigte zu Albernheiten. Und dann saß ich mit Freunden eben nachts in der Kneipe zusammen.
Es wird Theodorn.
Genau, und dann irgendwie fielen die vor Lachen natürlich, also alles mit Philosophiestudenten, die fielen vor Lachen unter den Tisch, als ich sagte Theodorn. Aber mein Verlag sagte dann, naja, pass mal auf, wäre aber schon schön, wenn wir dich zu Interviews schicken können, wenn du Lesungen machst. Woraufhin ich sagte, aber dann ist das ja mit dem Pseudonym völlig witzlos, weil wenn ich auftrete, weiß doch jeder. Dann war das aber angekündigt und es gab schon irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Vorbestellungen von dem Buch im Buchhandel.
Handbremse war nicht mehr möglich.
Wäre komisch gewesen und dann irgendwie war der Zeitpunkt weg.
Auf alle Fälle ist es Thea Dorn, die dieses Buch geschrieben hat, Deutsch nicht dumpf. Das aktuelle Buch von ihr liegt vor uns, 3 Exemplare handsigniert. Können Sie gewinnen, wenn Sie mir sagen können, welchen Komponisten Thea Dorn schon als Kind verehrt hat. Es gibt Festspiele, die nach diesem Menschen benannt sind. Es gibt Menschen, die dort, obwohl sie es nicht wollen, einschlafen, weil es so lang ist. Und Thea Dorn hat sich als junge Frau, als junges Mädchen schon damit beschäftigt. Also, wer ist dieser Komponist? 0800 155 4x1 oder im Netz mitspielen hr1.de. Ist doch gar nicht schwer.
hr1. Genau meins.
Thea Dorn ist zu Gast heute bei uns im hr1 Talk und wie jeder Gast dürfen Sie jetzt auch mit mir den Fragebogen ausfüllen. Also, wir machen das. Ich gebe so Halbsätze vor und Sie machen die Halbsätze bitte zu Ende und dann gucken wir mal, wo es vielleicht ein bisschen mehr wird. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Manchmal auch unbekannt sein zu dürfen.
Das habe ich mich gefragt. Das ist doch ein Riesenvorteil, oder? Sie laufen über die Straße und wenn Sie jetzt nicht regelmäßig im literarischen Quartett wären, dann würde gar keiner wissen, dass Sie diese tolle Schriftstellerin sind.
Also Schriftsteller insgesamt haben das Privileg, nicht erkannt zu werden. Da ist ein Schauspieler viel schlimmer dran, also vor allem, wenn sie in großen Fernsehrollen oder so spielen. Und ich finde das tatsächlich schwierig, weil die Leute haben ja auch so, also ich saß neulich im Flieger neben einem berühmten deutschen Boxer und ich bekam das schon am Flughafen mit. Dieser arme Mann hatte keine 10 Sekunden Ruhe. Der hatte permanent Leute um sich hängen, die sagten, hier, dürfen wir ein Selfie machen? Ich denke, lass doch den armen Mann mal in Ruhe. Der will einfach auch nur hier sitzen, Kaffee trinken, vielleicht eine Zeitung lesen und in den Flieger steigen.
Das ist süß, wie Sie ihn rausboxen.
Ja, da bin ich wirklich, also natürlich leben wir davon, dass es Fans gibt und mir geht auch das Herz auf, wenn nach einer Lesung jemand zu mir kommt und sagt, wie gerne er meine Sendung sieht oder das Quartett sieht oder wie auch immer, das ist alles wunderbar und da will ich auch überhaupt keine Arroganz an den Tag legen, aber manchmal gibt es Formen der sozusagen Anbetung, also wie jetzt eben der arme Boxer sie erlebt hat, wo ich sage, das ist furchtbar.
Ich hasse es, wenn
Leute dumpf sind.
Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass
Leistung zählt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr,
kommt drauf an, 2,50.
Das kommt wirklich gerade drauf an. Ich habe neulich im
sehr
Angebot...
Sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann auch für eins irgendwas was kriegen.
Ja, 1,59 habe ich gleich 3 Stück genommen.
Und wenn man aber irgendwie die Handgeklöpfelte mit dem Salz aus der Gironde will, dann kann man auch schnell bei 4 oder 5. Also das Stimmt. kommt sehr drauf an.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Da war ich 4, 5 und meine Mutter, die voll berufstätig war, hatte sich trotzdem hingesetzt und mir einen Filzklauen nachts genäht. Und hatte keine Zeit mehr gehabt, weil sie dann wohl wirklich eingeschlafen ist, vor Müdigkeit dem noch Haare anzunähen. Also bekam ich den erstmal am nächsten Morgen ohne Haare. Und dann hatte sie sich, Perfektionistin wie sie war, in der nächsten Nacht wieder hingesetzt und hat diesem Clown noch Haare angenäht. Und ich also am übernächsten Morgen völlig aus dem Häuschen und bin zu unserem Nachbarn gerannt, der auch eine Glatze hatte. Und erklärte also diesem Nachbarn völlig begeistert, dass mein Clown über Nacht Haare bekommen hat. Und ob das bei ihm auch vielleicht dann möglich wäre.
Pippi Langstrumpf.
War mein erstes großes, großes Idol.
Marcel Reich-Ranicki.
War einzigartig, ist nie wieder zu bringen, war geistreich, witzig, wahrscheinlich der Letzte, der wirklich wusste, wie man klug auf höchstem Niveau sein kann und trotzdem Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau machen. Ja, schade, dass er nicht mehr da ist.
Wären Sie ins literarische Quartett gegangen, wenn er dort gesessen hätte?
Wenn er mich genommen hätte, natürlich.
Sie hätten sich das zugetraut?
Ja, aber sicher doch. Wir hätten wahrscheinlich eine Menge Spaß gehabt.
Streitsüchtigen Mann, Frau
Nein,
Dorn, ich weiß nicht, was Sie da
Nein,
lesen.
Nein, der war gar nicht streitsüchtig. Ich glaube, das wäre hoch hergegangen. Aber natürlich hätte ich die Herausforderung angenommen.
Hm. Zu Hause Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Spezielle Filzhausschuhe.
In meinem Bücherregal unten rechts steht...
In welchem meiner Bücherregale?
Suchen sich eins aus.
Das kommt drauf.
Arbeitszimmer?
Also ein Zimmer ist eine reine Bibliothek. Und in allen anderen Zimmern, quasi bis ins Bad, stehen aber auch Bücher.
Im Badezimmer haben Sie Bücher?
Ja, da sind welche gestapelt, ja.
Also, aber auf dem Klo liest man doch immer nur so Heftchen.
Ja, also da ist jetzt auch nicht unbedingt die Kant-Werkausgabe im Badezimmer. Das ist schon richtig. Also deshalb rechts unten finden Sie wahrscheinlich alle, also meistens sind die Bildbände bei mir unten oder Lexika.
Mhm.
Es ist aber auch, glaube ich, wenn ich in der Bibliothekzimmer an die eine Wand gehe, ist, glaube ich, ganz unten aus irgendwelchen Gründen Nietzsche. Das weiß ich, weil ich neulich, als ich einen Bandscheibenvorfall hatte, schlecht rankam. Also Nietzsche muss einmal ganz unten stehen und bei der Literatur steht, glaube ich, Thomas Bernhardt ganz. Also Sie sehen, diese ganze Wohnung besteht eigentlich aus Büchern.
Hm. Und wir haben gleich noch einen Fakt, über den wir reden müssen. Bandscheibenvorfall. Vorher Wayfaring Stranger. Spielen wir jetzt für Sie Johnny Cash. Einfach mal unkommentiert, okay?
Einfach ein schönes Lied.
Für Thea Dorn im HR1-Talk.
So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.
HR1. Genau meins.
Thea Dorn, Schriftstellerin, mein Gast heute im HR1-Talk. Sie haben gerade von einem Bandscheibenvorfall gesprochen. Tut's doll weh immer noch?
Nee, es ist Gott sei Dank inzwischen besser. Das Leben als Schriftstellerin ist doppelt ungesund, weil also erst sitzt man viel zu viel und nachdem man dann viel zu viel und viel zu lange gesessen hat, um ein Buch zu schreiben, rennt man viel zu viel mit Rollkoffern von Bahnhof zu Bahnhof oder Flughafen zu Flughafen, um dann eine Lesereise zu machen. Und irgendwann hat mein Körper dann im letzten Herbst, Winter gesagt, eben reicht's.
Aber es ist doch auch völlig normal, Frau Dorn. Sie haben 2016 die Unglückseligen rausgebracht, 555 Seiten. Ich habe gelesen, Sie haben sich was eremitenhaft irgendwo in Ihrer Schreibklause versteckt.
Das waren fast 4 Jahre, die ich an dem, also richtig geschrieben habe ich 2 Jahre. Also 2 Jahre war ich wirklich quasi in Klausur. Da bin
und
ich
2 Jahre später kommt das Ding hier raus. Und das ist ja mal nicht auf einer Arschbacke geschrieben.
Nee, eben. Deshalb ja Bandscheibenvorfall. Also,
nein, aber wann schlafen Sie denn?
Wenn ich nicht mehr schreiben kann, dann schlafe ich ein bisschen und dann stehe ich wieder auf und schreibe weiter. Also wenn ich denn am Schreiben bin, sieht mein Leben so aus. Also ich versuche schon 2,5 vernünftige Dinge zu machen. Und ich habe auch immer brav meine Yogamatte neben dem Schreibtisch liegen und mache...
Und da liegen, das ist bei mir auch nicht das Problem. Liegen kann die da auch.
Ja. Nein, also ich versuche schon, mich nicht vollkommen gehen zu lassen. Aber wenn ich am Schreiben bin, also bei mir muss ich so lange für ein Projekt Druck im Kessel aufbauen, dass wenn dann auf einmal dieses Ventil rausfliegt, dann wird wirklich geschrieben, 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 solange es der Körper und die Aufmerksamkeit irgendwie hergeben.
Was gehört denn für Sie so zur Schreibgrundausstattung? Also wenn Sie Ihren Thea Dorn Werkzeugkasten aufmachen, was ist da immer drin? Egal, ob es ein Drehbuch, ob es ein Krimi, ein Roman, ein gesellschaftskritisches Werk ist.
Allerwichtigste Bedingung ist Ruhe, und zwar in jeder Hinsicht. Das ist natürlich bei einem Sachbuch, da ist man ja gewissermaßen im ständigen Dialog mit der real existierenden Welt. Bei literarischen Texten erfindet man ja Charaktere, Figuren, die dann schon auch was mit der Welt zu tun haben, aber doch erstmal weiter weg sind. Und da ist es natürlich noch krasser. Da versuche ich wirklich mit diesen Figuren zu leben und da wird Schriftstellerin dann auch gerne eigenwillig. Also in meinem letzten Roman in den Unglückseligen, das ist eben das, was Bibiana Beglau am allertollsten gelesen hat, kommt ein Herr vor, der vermutlich der Teufel selber ist, der da erzählt. Okay. Und der redet ein bisschen eigenwillig. Man könnte sagen, er spricht im Versmaß. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, so zu reden. Oder die andere Hauptfigur in dem Roman ist ein 240 Jahre alter Physiker, der nicht sterben kann, der seit der Romantik immer noch über die Erde geistern muss. Und der redet natürlich auch ein etwas eigenwilliges Deutsch, weil der Mann hat in den 1770er Jahren das Deutschsprechen noch dazu in Schlesien gelernt. Und ich fing tatsächlich an, wie diese Herrschaften, also die führten dann so mit mir am Kaffeetisch Gespräche. Und das macht einen dann schon sonderlich.
In Ihrem aktuellen Buch Deutsch nicht dumpf beschäftigen Sie sich eben auch mit diesem Kulturbegriff. Und ich habe mich gefragt, ob es den überhaupt gibt. Also gibt es eigentlich eine deutsche gemeinsame Kultur, wenn wir Witze über die Sachsen machen? Und wenn wir uns lustig machen über die Ostfriesenwitze, also wenn wir schon uns selbst nicht respektieren?
Also zum einen ist Deutschland ein Land, was sehr stark regional geprägt ist. Das hat natürlich ganz viel mit der Geschichte zu tun, dass Deutschland eine verspätete, wie man sagt, Nation war. Sprich, bis 1871 war ja Deutschland so ein lustiger Flickenteppich aus x Herzogtümern und Kurfürstentümern und ein paar freie Städte kamen dazu. Also das war ja kein politisch national geeintes Gebilde, wie meinetwegen Frankreich oder England. Und deshalb haben die Deutschen sich A, immer sehr lokal definiert, weil sie gar nichts anderes kannten. Und andererseits haben sie dann aber ab dem 18. Jahrhundert angefangen, die deutsche Kultur, die Kulturnation zu erfinden. Und das Interessante, anstatt das jetzt gewaltsam auf eine Definition zu brechen, ist doch viel interessanter, sich zu fragen, wie hängen denn die Sachen miteinander zusammen? Also gibt es über 17 Umwege denn doch vielleicht eine Verbindung zwischen der Mentalität, die einen Strandkorb meinetwegen an der Ostsee hervorgebracht hat, aha, und dem Oktoberfest im Bayerischen? Das hat erstmal scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun.
Ich glaube beim zweiten Mal auch nicht.
Naja, Sie werden staunen. Also in dem Buch, was ich vor einigen Jahren zu dem Thema die deutsche Seele gemacht habe, also hätten Sie auf Anhieb geglaubt, dass Freikörperkultur und Jugendherberge quasi dieselben geistigen Überbau haben?
Nein, das hat mir Erich Honecker so auch nicht beigebracht.
Das habe ich vermutet. Aber wenn Sie anfangen zu gucken, sind so sehr deutsche Phänomene wie der Schrebergarten, die Freikörperkultur, die Jugendherberge, letztlich damit auch sowas wie die Forstwirtschaft, das hat alles denselben geistigen Hintergrund, nämlich die Sorge, der Mensch, vor allem die Jugend, könne sich zu sehr von der Natur entfremden. Und das sind quasi in ihren Anfängen alles volks- bis jugendpädagogische Projekte gewesen, um den Menschen wieder näher an die Natur zu führen. Und das ist doch sehr, sehr interessant, wenn man sowas entdeckt, weil man es an der Oberfläche eben wirklich nicht mehr weiß.
Diese Frau kann einfach alles erklären. Thea Dorn ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1.
Der Talk mit der Schriftstellerin Thea Dorn und mit Marco Schreil und mit Robert Schumann. In der Fremde, dieses Stück Musik, wünschen Sie sich, warum?
Es ist eines meiner allerliebsten deutschen Lieder. Es ist ein Eichendorff-Gedicht, in dem das Wort, was uns ja in diesen Tagen an vielen Fronten beschäftigt, nämlich das Wort Heimat, vorkommt. Und es ist, wenn Sie so wollen, das komplette Gegenteil zu dem engstirnigen Heimatgetöse, was man bisweilen vor allem an politischen Aschermittwochs und in politischen Bierzelten erlebt. Es ist für mich am besten ausgedrückt, welche merkwürdig melancholisch flirrenden Gefühle das Wort Heimat freisetzt, weil es ja auch immer was mit einem Heimweh zu tun hat. Heimat ist Kindheit. In die Kindheit kann ich nicht mehr zurückkehren, wenn ich mal erwachsen bin. Es kann Momente geben, wo es plötzlich aufblitzt. Eine riesige Sehnsucht. Und das ist alles für mich in dieser unfasslichen Kombination aus dem Eichendorff-Text und der Vertonung von Schumann.
Und wir hören jetzt die Version von Dietrich Fischer-Dieskau. An dieser Stelle fühle ich mich so ein kleines bisschen wie in so einem Klassikradio gerade, weil das ist wirklich, ist ein kleiner Bruch, den wir jetzt machen.
Ich würde auch sagen, wann ist auf HR1 das letzte Mal ein Lied von Robert Schumann gelaufen?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht
aber
noch nie?
Das könnte sein. Jetzt passiert es für,
wow,
Thea Dorn. In der Fremde, Robert Schumann. Schön, dass Sie da sind.
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr.
HR1.
Thea Dorn schreibt, und zwar Krimis, sehr erfolgreich, Drehbücher für den Tatort zum Beispiel und eben ein Buch, das unsere Gesellschaft analysiert. Frau Dornmann schreibt über Sie, Das habe ich nicht erfunden. Ihr Markenzeichen ist die Verbindung von Intelligenz, Witz und Unterhaltung. Jetzt gibt es Menschen, die verdienen mit Intelligenz ihr Geld, welche, die verdienen mit Witz ihr Geld und welche, die verdienen mit Unterhaltung ihr Geld. Sie müssen doch auf eine gewisse Art und Weise unheimlich reich sein.
Wollen wir jetzt über meine Kontoauszüge reden?
Nee, aber es ist doch irre, dass es sich bei Ihnen so sammelt.
Also ich glaube, Ironie und humorfähig war ich einfach auch schon als Kind so. Das kann man sich ja auch nicht aussuchen. Also ich glaube, ein Mensch verfügt entweder über Humor oder er tut es nicht. Ich habe das auch früh zu Hause eingesetzt, weil ich fürchte, meine Mutter verfügte nicht über besonders viel Humor. Und ich merkte sehr früh, dass das eine der effizientesten Waffen ist, wenn ich sie wirklich ärgern will. Und ich glaube, ich hätte, wenn ich in meinem Leben einen klareren Weg gegangen wäre, also sprich, ich wäre zum Beispiel Philosophieprofessorin geworden, wo ja möglicherweise nur meine Intelligenz gefragt gewesen wäre, da hätte ich den Eindruck gehabt, ich muss zu viel von dem auch verleugnen. Und deshalb bin ich Schriftstellerin geworden, weil ich merkte, das ist ein Feld, da darf ich und kann ich alles sein.
Und da sind Sie die brutalste deutsche Schreiberin.
Also meine ersten 3-4 Bücher waren tatsächlich Krimis, die manche Leute für sehr brutal oder blutrünstig hielten und damit vielleicht auch gar nicht so falsch liegen. Ich glaube, ich habe da alles ausprobiert, was man als Schreiber ausprobieren kann. Und deshalb mache ich das seit 10 Jahren auch nicht mehr. Und wenn man es jetzt etwas altväterlich oder mütterlich ausdrücken will, war die Krimiphase sicher meine wütende Jugendphase. Da war offensichtlich eine Menge Zorn in mir, der raus musste und der sich am liebsten direkt kanalisierte. Also nicht, indem ich tatsächlich gewalttätig wurde, sondern indem ich Aggressionen literarisch verarbeitet habe.
Die Tastatur musste dran glauben.
Genau, indem Aggressionen literarisch verarbeitet wurden. Und ich habe, in diesen Tagen, wir haben ja irgendwie lebhafte Diskussionen geführt über das, was beim Echo passiert ist, über die Art von Antisemitismus, Frauenhass, Homophobie, der im Gangster-Rap oder im deutschen Gangster-Rap verbreitet wird, wo man natürlich auch einerseits erstmal sagen kann, klar, auch das ist eine Form der Sublimation.
Also Ventil.
Ja, also erstmal zu sagen, also ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Dokumentation über vor allem die Offenbacher Szene, die ja relativ prominent ist in dieser Sektion von Musik. Und da war ein Promoter, war es glaube ich, von einigen dieser Rapper, der sagte, naja, pass mal auf, bevor die Jungs jetzt auf dem Schulhof hingehen und sich gegenseitig die Fresse polieren, ist doch besser, die tragen ihre Battle mit Reims und Worten aus. Mhm. Wenn man es so beschreibt, würde ich sagen, ja, dann ist das erstmal ein kultureller Fortschritt, wenn man sich nicht eben die Faust ins Gesicht haut oder das Messer zieht, sondern wenn man daheim geht und guckt, dass man den anderen per Text disst. Aber trotzdem würde ich auch für meine wütendsten und gewalttätigsten Texte 2 Dinge in Anspruch nehmen. Erstens würde ich immer noch in Anspruch nehmen, und das ist für mich der Unterschied zwischen Kunst und Schund, selbst die drastischen Bücher hatten in dem Sinn keine einfache Message. Die konnten sie in sehr, sehr viele Richtungen. Was erzählt die Autorin eigentlich genau? Die ließen Deutungsspielräume zu. Das tun für mich die krassen Songs, tun das nicht mehr. Es gibt komplexere Rap-Songs, die das durchaus tun, aber sozusagen die wirklich krass dissenden Battle-Rap-Dinger, die haben nur noch die Funktion zu sagen, ich bin doller als der, mehr erzählen die mir nicht. Das ist für mich nicht Kunst. Außerdem leuchtet mir nie ein, warum dann die Gruppen, die sich in der Gesellschaft diskriminiert oder hintangestellt fühlen, wie ich das als Frau durchaus auch tat in meinen 20ern, warum die sich dann untereinander dissen müssen.
Also haben Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes auch schon mit Mitte 20 was von der Seele geschrieben?
Ich glaube, anders fängt man nicht an zu schreiben. Ich kenne keinen Schriftsteller, der nicht an irgendeinem Punkt sagen würde, ich schreibe natürlich, weil ich schreiben muss.
Und aber was tat denn so sehr weh?
Ich finde, diese Welt tut jeden Tag weh. Also wir können jetzt ein tiefes philosophisches Gespräch führen. Ich finde schon den schlichten Vorgang, nicht zu wissen, warum man hier überhaupt an dieser gesamten Veranstaltung namens Leben teilnimmt, keine Ahnung zu haben, wann die endet, wie die endet, wohin sie endet, das finde ich schon ein Problem. Plus, ich glaube einfach, jeder Mensch, Sie können mir nicht erzählen, Herr Schreil, dass Sie nicht auch dunkle Ecken in ihrer Seele haben.
Ja, aber ich werfe dann so Gewichte durch die Gegend.
Ja, sehen Sie, das ist halt Ihr Weg.
Oder ich gehe in den Wald und renne und sage, wenn ihr mich im Wald trefft, dann bloß nicht ansprechen.
Genau, also das ist das Tier, was da durch den Wald tobt. Ja, nein, aber das sind doch, also das hat dann sicher was damit zu tun, dass ich halt immer mit Kunst groß geworden bin. Also für mich war die Kunst eben immer dieses hauptsächliche Ventil. Das braucht eine Gesellschaft, weil wie gesagt, sonst hauen wir uns wirklich die Schädel ein. Und die Fiktion zu sagen, wie manche, die sagen, ja, aber der Mensch ist doch im Kern gut und man muss ihn nur in Ruhe lassen und dann ist er gut, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist beides. Der Mensch hat Teile, wo er böse ist, wo er dunkel ist, er hat Teile, wo er gut ist. Und es geht doch nur darum, wie wir das gesellschaftsverträglich hinkriegen.
Thea Dorn im HR1 Talk. Wir haben über ganz viel Spannendes, Intellektuelles gesprochen. Diese intellektuelle Spritze, wann hat sie die denn getroffen?
Ich weiß es nicht, ob es eine Spritze war. Mein Vater behauptet, dass ich irgendwie schon als Fünfjährige unglaublich genervt habe durch Exzess. Also machen ja alle Kinder, aber ich wohl besonders. Die Warum-Nachfragerei war wohl ganz besonders schlimm. Oder ich glaube auch, dass ich bereits in einem sehr früh altklugen Alter so Sätze könnte ich gesagt haben, wie das reicht mir als Begründung nicht. Das ist halt einfach so. Also warum
das ist die Stelle, wo Eltern ihre Kinder gern
zurückgeben.
Intensiver anfassen, um nicht böser zu sein. Aber jetzt sind Sie in Deutschland unterwegs als eine, ich nenne Sie jetzt mal Geistesarbeiterin. Wie leicht oder schwer ist es denn, ein Publikum zu finden? Also wir haben 1000 Fernsehkanäle und Sie bleiben bei einem anderen hängen als Ihre Nachbarin. Wie finden Sie denn Ihr Publikum? Also dass das Buch Deutsch nicht dumpf auch wirklich Menschen lesen und danach verstanden haben?
Das ist natürlich eine alles entscheidende Frage, die aber interessanterweise schon vor 200 Jahren die Schriftsteller nicht beantworten konnten. Sehr lustig. Es gab ganz viele Aufsätze damals. Was ist das Publikum, nannten die sich. Also die Frage, wer hört uns überhaupt zu? Haben wir überhaupt einen Echoraum? Weil es ist ja natürlich mit Schreiben, also das Schreiben von Büchern und das Reagieren auf Büchern ist natürlich komplexer als irgendwelche Tweets in die Welt hauen, wo man sofort auch spürt, aha, da antworten so und so viel und das wird so und so oft retweetet und dann kann man gleich sehen, stelle ich einen Raum her oder nicht. Das ist natürlich mit Büchern viel, viel schwieriger.
Und Sie könnten es viel leichter haben. Also Sie könnten Handtaschen designen zum Beispiel.
Das könnte ich, glaube ich, nicht.
Sie könnten nur noch Drehbücher für Tatortfilme schreiben.
Ja, aber da ist ja die Frage auch, wie groß ist das Echo? Also das ist ja alles nicht so einfach. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es noch ein paar Leute in diesem Land gibt, die das auch so sehen, die eben nicht nur diesen Weg des Vorgekauten und der kleinen Häppchen und sagen, Hauptsache es wird mir so mundgerecht präsentiert, dass ich gar nicht mehr kauen, sondern gleich schlucken kann und nicht mehr nachdenken muss. Natürlich ist das der Trend der Zeit, da mache ich mir auch keine Illusionen. Aber wenn ich dann zum Beispiel erlebe, dass eine Sendung wie das Literarische Quartett, was ja nun manchmal auch keine ganz leichte Kost ist, auch das, was wir an Büchern da vorstellen, dass das schon noch sein Publikum hat. Also wenn alles gut läuft, ist das immerhin in der Größenordnung von 1 Million. Man sagen kann, ja, vielleicht bieten wir auch teilweise gute Unterhaltung und das soll es ja auch sein. Aber es ist jetzt eben nicht nur eine Unterhaltungssendung, sondern mehr. Und das finde ich dann doch wieder eher ein versöhnlich stimmendes Zeichen, dass es für sowas noch 1 Million gibt. Aber natürlich, dieses Buch ist auch ein Versuch zu sagen, hallo Bildungsbürger, ihr da draußen, seid ihr noch da? Gibt es noch Leute, die sich in relevanter Weise nicht darüber definieren, dass sie irgendwie die tollsten Muskeln haben oder das tollste Auto fahren oder die meisten Follower bei irgendwo?
Instagram.
Sondern die tatsächlich geprägt sind von einer bestimmten Art, also von dem, was man in Deutschland eben früher das Bildungsbürgerliche nannte. Und die natürlich damit im Augenblick eher in der Defensive sind, weil das gilt nicht als cool. Aber es ist, wenn Sie so wollen, ein Plädoyer zu sagen, seid nicht so defensiv, tretet damit ruhig massiver auf, wenn es euch dennoch gibt, weil es ist mit das Beste, was dieses Land jemals hervorgebracht hat.
Sie dürfen jetzt noch, das dürfen unsere Gäste immer am Ende der Sendung, sowas wie einen Schlusspunkt setzen mit einem auswendigen Satz. Gibt es irgendeine These, einen Satz, eine Zeile, die Sie so wichtig finden, dass Sie sie uns gerne noch mitgeben möchten?
Da fällt mir natürlich einiges ein, aber weil ich es gerade relativ unlängst gehört habe und ich es sehr, sehr schön finde, nehme ich das. Es ist ein Satz aus einem Brief von Hölderlin, deutscher Schriftsteller, der in geistiger Umnachtung starb, war aber einer der größten deutschen Lyriker, die es gab. Und dieser Satz lautet in einem Brief, wo er sagt, das Eigene muss ebenso gut gelernt werden wie das Fremde. Und das finde ich einen wunderbaren Satz, weil es eben genau das beweist. Und zu sagen, vielleicht wissen wir, das ist unser eigenes Brüllen, bringt es eben nicht. Sondern wir müssen überhaupt erst mal anfangen, unser eigenes besser zu lernen und zu verstehen. Und dann wird das eigene auch plötzlich ganz gut dastehen und ganz kräftig dastehen. Und deshalb finde ich diesen Satz, das eigene muss ebenso gut gelernt werden wie das Fremde, finde ich einen wunderbaren Satz.
Packen wir es an. Thea Dorn, die Schriftstellerin, zu Gast im HR1 Talk. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und alles Gute.
Herzlichen Dank.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.